Deutschlandfunk. Der Tag.
4.000 bestätigte Corona-Fälle jeweils in den letzten zwei Tagen. Jetzt sollen die Daumenschrauben wieder angezogen werden, vor allem in den Großstädten. Zum Beispiel mit nächtlichen Sperrstunden, wenn die Fallzahlen steigen. Das hat die Bundeskanzlerin heute mit den Bürgermeistern vereinbart.
Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Einschränkungen, die jetzt nötig sind, wehtun. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir an einem Punkt stehen, an dem wir uns klar machen müssen, was uns für diesen Herbst und Winter das Wichtigste ist, an dem wir Prioritäten setzen müssen. Und meine oberste Priorität heißt, wenn irgend möglich, das wirtschaftliche und öffentliche Leben nicht wieder so herunterfahren zu müssen, wie es im Frühjahr notwendig war. Und ich füge hinzu, damals auch wirkungsvoll war.
Aber immerhin gibt es mittlerweile doch auch ein paar andere wirksame Methoden außer eines Lockdowns. Wir verschaffen uns gleich einen wissenschaftlichen Lagebericht. Apropos Lagebericht, den müssen wir leider nicht nur beim Thema Corona einholen, sondern auch beim Thema Antisemitismus in Deutschland. Genau ein Jahr nach dem Anschlag von Halle.
Dieser erneute Angriff aus Hass auf Juden zeigt, dass wir in unserem konsequenten Einsatz gegen gewaltbereiten Antisemitismus und beim Schutz von Bürgern jüdischen Glaubens in unserem Land schnell und deutlich noch besser werden müssen.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble heute. Und es gibt noch ein Thema, das ich heute auf dem Zettel hatte.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program.
Also, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bekommt in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Gibt es auch einiges zuzusagen. Da muss ich aber noch was beichten. Später dazu mehr in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 9. Oktober 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Fangen wir also erstmal an mit Corona. Zum zweiten Mal 4.000 registrierte Fälle in Deutschland an einem Tag. Alles noch entspannt in den Krankenhäusern und doch wird die Lage wieder ziemlich beunruhigend. Vor allem in den Städten nimmt das Infektionsgeschehen zu. Die Kanzlerin will einen zweiten Lockdown unbedingt verhindern. Deswegen hat sie heute mit den Bürgermeistern ein strikteres Vorgehen vereinbart. Das habe ich zum Anlass genommen, mir am Nachmittag Ralf Krauter aus unserer Wissenschaftsredaktion ins Studio zu holen und ihn zu fragen, wie ernst die Lage denn wirklich ist. Ist das alles schon wieder vergleichbar mit April, als die Fallzahlen ja ähnlich hoch waren?
Also man kann auf jeden Fall sagen, es hat sich doch recht dramatisch und überraschend schnell zugespitzt. Wobei so ganz überraschend kommt es nicht. Und um mal jetzt direkt den Vergleich zum März, April zu nehmen, ich würde schon sagen, der große Vorteil, den wir heute haben, ist, wir wissen ja viel mehr über dieses Virus. Wir wissen viel mehr über den Krankheitsverlauf, also was mit Menschen passiert, die an Covid-19 erkranken. Das heißt, man ist schon viel besser vorbereitet. Auch die Ressourcen wurden aufgestockt. Also ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet, gleichwohl. Und das kam ja auch dann gestern raus bei der Pressekonferenz von Lothar Wieler und Jens Spahn, ist die Lage beunruhigend, weil sich eben die Dynamik wieder beschleunigt hat und das muss man im Blick behalten und deswegen versucht die Politik jetzt wieder auf die Bremse zu treten. Es ist so ein bisschen, also ein Journalistenkollege hat den Vergleich von einem Porsche genommen, der mit Tempo 10 km/h, nein, mit Tempo, also mit sozusagen langsam durch die Fußgängerzone rollt, aber wo man dann sagen würde, okay, das ist erstmal harmlos, aber in dem Moment, wo das Gaspedal dann voll durchgedrückt wird, dann hat dieser Porsche halt 3 Sekunden später Tempo 100 erreicht und ist dann wirklich eine Gefahr für alle. Und ganz so ähnlich ist es mit dieser Dynamik von diesem Virus. Also dass, sobald sich das verbreitet, wir wissen, seit vielen Wochen ist die Reproduktionszahl R wieder über 1, die verrät, wie viele Menschen ein Infizierter im Mittel infiziert. Das heißt, das Virus verbreitet sich wieder exponentiell in Deutschland und ist nur eine Frage der Zeit, bis die Fallzahlen steigen und wir müssen halt verhindern, dass wir irgendwann an die Grenzen der Ressourcen kommen.
Okay, um mal beim Bild mit dem Porsche zu bleiben. Wie schaffen wir es, dass da wieder jemand am Steuer sitzt, der eher auf die Bremse tritt und nicht aufs Gaspedal? Momentan scheint ja eher in der deutschen Bevölkerung eher so das Gaspedal angesagt zu sein.
Und da gibt es natürlich verschiedene Player. Also was der Einzelne dazu beitragen kann, dass ihr gebremst als Gas gegeben wird, ist ja bekannt. Es geht eben darum, diese Zahl der Kontakte im persönlichen Umfeld zu reduzieren, sich an die Hygienemaßnahmen zu halten, sich bei großen Versammlungen am besten fernzuhalten, schon gar nicht in engen Räumen längere Zeit mit anderen Menschen zusammenzusitzen und zu stehen. All das hilft sozusagen, die Reproduktionszahl wieder weiter zu drücken. Und die Politik kann natürlich das ihre dazu beitragen, dass sozusagen die Rahmenbedingungen so sind, dass dass solche, ich sag's mal, Risikoumgebungen weniger attraktiv werden. Und das kann man dann zum Beispiel versuchen durch eine Sperrstunde, wie das jetzt in Berlin passiert, aber auch in anderen Städten geplant ist oder in Bayern. Dieses Beherbergungsverbot zielt ja in eine ähnliche Richtung. Mhm. Man versucht einfach, die Verbreitung dieses Virus zu bremsen. Das ist das, was man tun kann. Das ist das, was wir tun sollten, weil bis man einen Impfstoff hat und mit dem es trotz aller Erfolgsmeldungen von dieser Front sicher frühestens in einigen Monaten zu rechnen und dann auch nicht für alle, sondern dann vielleicht nur für genau ausgewählte Risikogruppen. Bis wir diesen Impfstoff haben, müssen wir auf die Bremse treten und wir alle sind gefordert, da mitzumachen.
Also weniger Kontakte und jetzt haben wir gerade Reisezeit, eher auf Reisen tatsächlich verzichten. Sind das im Prinzip jetzt mittlerweile klar anerkannt die Infektionstreiber? Der Supermarkteinkauf ist es eher nicht, sondern es ist Party und Reisen, blöd gesagt.
Genau, also es hatte, ich glaube, jetzt Spahn auch gestern ja nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Das Problem ist normalerweise nicht der Friseurbesuch. Das Problem ist nicht der Einkauf im Supermarkt. Das sind wirklich Treffen von Menschen, die, also wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind. Das kann eine Familienfeier sein. Das kann aber auch eine Situation in einem Alten- und Pflegeheim sein, wo jetzt die Fallzahlen auch zum Teil wieder steigen. Das kann natürlich der Clubbesuch sein oder die illegale Fete in irgendeinem Park. Gut, die jetzt wahrscheinlich allein wegen der Witterung nicht mehr so häufig stattfinden wird. Es geht darum, solche Superspreader-Events zu verhindern, wo immer man das kann. Und letztlich geht das nur, wenn jeder Einzelne für sich mitspielt. Und was Urlaubsreisen angeht, würde ich sagen, ja, sollte man auf jeden Fall gut überlegen. Also eigentlich wäre es jetzt vernünftig, alle Reisen, die nicht unbedingt sein müssen, bleiben zu lassen. Mit dem Wissen, dass in einigen Monaten, in einem halben Jahr sich dann die Dinge vielleicht wieder normalisieren. Und Familien feiern, so schwierig das auch ist, im Einzelfall wirklich nur im kleinsten Kreis abhalten. Und am besten, das hat auch Christian Drosten kürzlich empfohlen, dann vorab in so eine Art Quarantäne gehen. Also auch vor Weihnachten vielleicht, wenn man sagt, ich will Weihnachten zur Familie fahren, einfach die Woche vorher Kontakte schon bewusst reduzieren, um das eigene Risiko, sich dann doch kurzfristig vor dem Besuch bei den Eltern, bei den Großeltern anzustecken, möglichst klein zu halten.
Was Christian Drosten auch empfohlen hat, ist Kontakttagebuch führen.
Genau, weil das hilft den Gesundheitsämtern natürlich dann bei der Nachverfolgung. Ich persönlich nicht, aber ich habe die Corona-App des RKI installiert. Das heißt, die ist bei mir immer auf Standby oder die ist im An-Modus, also das Bluetooth-Modul ist angeschaltet. Das heißt, ich habe das durch so ein bisschen delegiert an die Technik. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hatte jetzt noch keinen Fall. Ich bin auch noch nicht gewarnt worden.
Ich habe immer mal wieder tatsächlich einen Risikokontakt bei dieser Corona-App, aber trotzdem zeigt er mir an niedriges Risiko. Ich hatte sogar mal 3 Risikokontakte und trotzdem zeigt er mir an niedriges Risiko. Heißt wahrscheinlich einfach nur, dass ich einmal vorbeigelaufen bin kurz an einem Infizierten.
Genau, da fließt ja im Wesentlichen an, wie lange man dann mit einem als offiziell infiziert Registrierten in engerem Kontakt war. Und wenn das nur mal eine Minute war, dann ist das in der Regel nicht so wild. Man muss ja dann meistens schon längere Zeit, also 10, 15 Minuten auf engem Raum zusammen gewesen sein, damit über die Aerosole die Übertragung dann wirklich wahrscheinlich wird.
So, jetzt gibt es ja auch einen Streit unter Virologen oder es gibt zumindest einige Virologen, die sagen, 4.000 ist alles gar nicht so schlimm. Selbst 20.000 Neuinfektionen, registrierte Neuinfektionen pro Tag, die sind eigentlich noch beherrschbar. Hendrik Streeck ist ein Verfechter dieser Theorie. Ist das so? Wann verlieren wir wirklich die Kontrolle?
Das ist eine spannende Frage, die interessanterweise auch gar keiner so ganz genau beantworten kann. Auch Hendrik Streeck nicht. Es kommt nämlich drauf an. Aber in der Tat hat sich da auch einiges verändert am Verständnis. Ich kann mich auch selber erinnern, ich habe vor 3 Monaten, glaube ich, noch in einem Kommentar gesagt, wir müssen versuchen, die Zahl der Neuinfektionen unter 1.000 zu halten, sonst läuft es aus dem Ruder.
Wurde ja auch mal so gesagt,
und kann damals, ich mich auch erinnern. Damals war das auch das, was viele Epidemiologen und Virologen gesagt haben, das ist das Ziel. Aber gut, diese Marke haben wir jetzt lange geschritten und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Gibt es eine Grenze, ab der es wirklich kritisch wird? Ich habe heute jetzt gerade für die Sendung Forschung aktuell, die bei uns nachmittags im Programm läuft, mit dem führenden deutschen Epidemiologen Gerard Krause vom Infektionszentrum, vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gesprochen. Und er sagt auf diese Frage, nein, es gibt diese Zahlen eigentlich nicht. Und überhaupt ist es vielleicht auch falsch, sich an den Infektionszahlen festzuhalten. Also ob das jetzt 4.000, 5.000 oder 10.000 sind oder vielleicht sogar 20.000. täglich, wie Frau Merkel ja schon für Weihnachten als Menetekel an die Wand gemalt hat in einer düsteren Prognose, ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil wichtig ist, viel wichtiger wäre ja zu wissen, wie viele dieser Leute erkranken tatsächlich. Diese Zahlen liegen auch schon vor, die sind natürlich deutlich geringer. Und wenn man weiß, wer erkrankt ist, weiß man, kann man natürlich auch besser prognostizieren, wer vielleicht möglicherweise auf der Intensivstation landen wird. Vor allem wird diese Information dann noch interessanter, wenn man die Altersgruppe der Infizierten und der Erkrankten kennt. Also die Experten tendieren jetzt dazu, sich zu lösen von diesem einen Parameter, Zahl der Neuinfektionen. Der ist jetzt nicht mehr zielführend in der Situation, wo wir jetzt sind, sondern man versucht quasi, die Basis für politische Entscheidungen zu verbreitern, indem man andere Kenngrößen, die eben in den Gesundheitsämtern auch größtenteils schon vorliegen, benutzt.
Das heißt, wie ist das Durchschnittsalter der Infizierten zum Beispiel?
Zum Beispiel, weil man könnte jetzt sagen, wenn es in einem Ort, sagen wir mal, 20.000 Infizierte gibt, die sind aber alle unter 30, dann bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass davon viele auf der Intensivstation landen werden, relativ klein ist. Man weiß einfach, dass das Risiko eines schweren Verlaufs von Covid-19 über 60 dramatisch steigt. Das heißt, man würde dann vor allem unruhig werden, wenn viele ältere Menschen jetzt wieder betroffen sind. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weil das sehen wir aktuell schon, während im Sommer hauptsächlich jüngere Menschen sozusagen zum Infektionsgeschehen beigetragen haben, stellt man jetzt eben schon fest, dass die Zahl der Älteren wieder steigt. Das heißt, es hat sich in den letzten 4 Wochen, wenn ich es richtig gesehen habe, seit August quasi wieder verdoppelt, die Zahl der Älteren, die betroffen sind. Und da von denen eben tendenziell mehr schwere Verläufe zu erwarten sind, ist das natürlich ein Alarmsignal.
Wie ist es denn, wenn einfach irgendwann so viele Leute infiziert sind, dass man dann einfach sozusagen über einen kritischen Wert drüber ist, dann trifft es eben auch die Risikogruppen und alle. Ist das nicht möglicherweise die Gefahr, wenn einfach mehr und mehr Leute infiziert sind?
Also das ist ja das große Problem, dass es gerade, glaube ich, vielen jungen Leuten schwer zu vermitteln ist, dass sie sozusagen ihr Leben jetzt wieder einschränken sollen. Ja. Da gibt es natürlich Beschwerden über den geschlossenen Club oder die Sperrstunde nachts, weil die jungen Menschen ja dann argumentieren, okay, aber in den Krankenhäusern gibt es ja ganz viele freie Betten, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das junge Menschen, wenn sie infiziert sind, das oft vielleicht gar nicht merken, natürlich dieses Virus weitertragen in ihrem Umfeld zu Oma und Opa, die dann vielleicht eben möglicherweise schwer erkranken. Das heißt, eigentlich wäre natürlich in einer perfekten Welt es möglich, die Alten, die Vulnerablen, die Menschen mit Vorerkrankungen komplett abzusondern von der Gesellschaft. Aber die Erfahrung lehrt, das ist extrem schwierig. Das hat in Schweden zum Beispiel nicht geklappt. Das heißt, man ist schon gut beraten, auch die jungen Menschen mit an Bord zu holen, weil die eben einen wichtigen Beitrag auch leisten bei der Verbreitung dieses Virus. Also da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Klar ist aber auch, das sagte auch Gerard Krause im Gespräch heute im Deutschlandfunk, der Fokus in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten sollte wahrscheinlich ganz klar auch auf diesen verletzlichen Gruppen sein, also auf den älteren Menschen über 60.
Also doch Schützen der vulnerablen Gruppen.
Wir müssen die schützen, so gut das geht. Am besten mit neuen Zugangsverfahren vielleicht für Pflegeheime, mit neuen Tests für Pfleger zum Beispiel, für Besucher. Da ist ja vieles in der Pipeline. Man arbeitet an Schnelltests, die wirklich innerhalb von 15 Minuten dann vor Ort sagen können, ob ein bestimmter Altenheimbesucher, der seine Mutter besuchen will, das Coronavirus hat oder nicht. Und es wäre durchaus denkbar, dass man sowas dann künftig macht, um eben diese komplette Abschottung, die will natürlich keiner mehr, aber um quasi den Sicherheitsstandard dann für solche Einrichtungen, wo eben viele Risikopatienten auf einem Ort leben, zu steigern und zu gewährleisten.
Diese Tests, diese Schnelltests, dass die jetzt kommen sollen, das hören wir ja jetzt ja schon seit Monaten. Wann kommt er denn jetzt wirklich flächendeckend eigentlich? Und ist er dann tatsächlich möglicherweise der Gamechanger, zumindest jetzt über den Winter?
Also es gibt tatsächlich relativ vollmundige Versprechungen von Unternehmen, die solche, der neueste Schrei sind sogenannte Antigen-Schnelltests, also bestimmte Proteine, die dieses Virus direkt nachweisen können, wie bei so einer Art Schwangerschaftstest. Das heißt, man weiß dann wirklich direkt, ist jemand infiziert oder nicht, egal ob der schon Symptome hat oder nicht. Das sind natürlich sehr nützliche Tools, nur die Firmen, die sowas dann auf den Markt bringen, es gibt schon kommerzielle Anbieter, die versprechen natürlich, das ist 100% genau. Das ist aber alles bisher noch nicht getestet. Mhm. Und ein zweites großes Problem ist, wenn man diese Tests jetzt im großen Stil anwenden würde. Ein Szenario könnte ja sein, man schickt jedem Deutschen 2x pro Woche so ein Testkit, dann macht er diesen Test zu Hause und weiß dann, ich bin infiziert oder nicht und kann sich entsprechend verhalten. Das Problem ist, zum einen würde das natürlich viel Geld kosten. Zum anderen könnten natürlich Leute auch geneigt sein, das Testergebnis vielleicht zu verfälschen. Also wenn ich jetzt wüsste, ich darf eine Dienstreise oder eine Urlaubsreise nicht antreten, wenn der Test positiv ausfällt, ich die Probe selber zu Hause nehme, dann könnte ich ja geneigt sein, den Wattebausch irgendwo hinzustecken, wo vielleicht nicht so viel Virus an meinem Körper ist. Das heißt, man wird diese Vision von dem, jeder macht zu Hause mal einen Test und schießt sich dann quasi selber frei, um ein normales Leben weiterzuführen, die wird wahrscheinlich nicht Wirklichkeit werden. Man wird diese Form von Test, wenn sie dann zugelassen wird und evaluiert ist, glaube ich, wirklich unter Aufsicht durchführen und eben zum Beispiel am Eingang zu einem Altenheim, am Eingang zu Krankenhäusern, um das Pflegepersonal zu screenen, solche Dinge. Das wird kommen und das ist nach allem, was man hört, auch schon vorgesehen in der Neuvorlage der nationalen Teststrategie, über die kommende Woche dann zu berichten sein wird.
Ein Jahr ist der Anschlag von Halle jetzt her, auf den Tag. Wohl nur die massive Holztür der Synagoge verhinderte ein Blutbad. Zwei unbeteiligte Menschen mussten trotzdem sterben. Eine Tat eines rechtsradikalen, antisemitischen Deutschen in Deutschland, die weltweit für Entsetzen gesorgt hat und mal wieder ein Schlaglicht geworfen hat, das trotz der niemals zu tilgenden Schuld des Holocausts Antisemitismus in Deutschland immer noch lebt. Und genau deswegen gibt es Einrichtungen wie die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, die allen antisemitischen Vorfällen auf den Grund geht. Mit deren Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Alexander Rasumny, war ich heute zum Gespräch verabredet. Meine erste Frage: Warum hat Antisemitismus in Deutschland zugenommen?
Ich muss jetzt dazu sagen, dass unsere Daten so das deutlich nicht hergeben, dass Antisemitismus tatsächlich zunimmt. Das ist ja auch eine Annahme, die in der Frage da versteckt ist.
Weil das der Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang gesagt hat, dass die Zahl der antisemitischen Verfälle deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das so sozusagen eine Beobachtung ist, die Sie jetzt auch machen. Aber ist gar nicht so.
Wir müssen dazu aber sagen, dass die Anzahl der dokumentierten antisemitischen Vorfälle deutlich wird. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich beim Kern des Problems. Man hat sehr, sehr lange die Augen davor verschlossen, was die Community jahrelang erlebt hat. Und seit einigen Jahren gibt es unter anderem natürlich durch die zivilgesellschaftliche Erfassung dann einen stärkeren Druck, auch auf die Polizei und die Sicherheitsbehörden Antisemitismus wahrzunehmen. Aber ob es auch in den letzten Jahren darüber hinaus einen Anstieg an Antisemitismus gab, das können wir weder verneinen noch bestätigen. Aber es wird natürlich nach und nach immer mehr sichtbarer. Und auch in Teilen von Deutschland dann auch sichtbar, wo das vorher nicht der Fall war.
Das heißt, es ist eher jetzt das Problembewusstsein in Deutschland erst angekommen, sozusagen. Ja, auch wir hier in Deutschland, die wir uns ja lange einigermaßen immun gewähnt haben, eben durch die Aufarbeitung unserer Geschichte, auch wir haben ein Problem mit Antisemitismus. Das war den meisten Menschen vorher gar nicht so klar.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob es jetzt immer noch den meisten Menschen klar ist, aber es gibt tatsächlich auch Regionen und Verantwortliche, bei denen die dann ein gewisses Problembewusstsein zeigen und die darauf hinarbeiten, dass das Problem ernst genommen wird.
Ja. Hat sich durch den Anschlag von Halle vor einem Jahr irgendetwas verändert?
Natürlich, ein Jahr ist eine sehr kurze Zeit, um langfristige Veränderungen zu reden und über umfassendere Veränderungen wie das Entstehen eines Problembewusstseins innerhalb einer Gesellschaft. Dennoch haben wir nicht den Eindruck, dass ein grundlegendes Umdenken sich eingestellt hat und sehen sehr viel sowohl auf lokaler Ebene, ob das jetzt in Sachsen-Anhalt ist, als auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene bei den Diskussionen rund um das Thema Antisemitismus, sehen wir eigentlich eine Fortsetzung.
Wenn ich da mal direkt einhaken darf, dass die Gesellschaft jetzt sensibilisierter ist, weil sie merkt, oha, da hat sich was zusammengebraut, was wir vielleicht gar nicht gesehen haben. Das können Sie so nicht beschreiben, eher im Gegenteil.
Wir sehen es zum Beispiel an der Tatsache, dass die Nebenklägerinnen beim Prozess in Halle bzw. in Magdeburg, dass diese auch darüber berichtet haben, dass die Berichterstattung sehr unsensibel war. Es gab auch weiterhin Vorfälle, wenn Sie dann genauer schauen, in Halle über Monate fast jeden Tag rechtsextreme und rechtsoffene verschwörungsideologische Demonstrationen stattgefunden haben, mitten in der Stadt, bei denen es zu weiteren antisemitischen Vorfällen kam, bei denen die Zivilgesellschaft und die Presse bedroht wurde. Das sind jetzt alles Beispiele natürlich aus Sachsen-Anhalt, aber wenn Sie jetzt dann über Sachsen-Anhalt hinausschauen, als wir uns eben dem heutigen Jahrestag näherten, hatten wir erst am vergangenen Sonntag einen Fall von extremer Gewalt in der Nähe einer Synagoge. Und zwar als in Hamburg ein Mann, einen jüdischen Studenten, der auch als solcher Wahrnehmer war, durch eine Kippa mit einem Spaten angegriffen hatte. Die Mehrheitsgesellschaft ist auf jeden Fall noch den Nachweis schuldig, dass hier ein weitgreifendes Problembewusstsein entstanden ist.
Mhm. Wenn Sie sagen, es hat eine unsensible Berichterstattung auch gegeben, was meinen Sie damit?
Ein Beispiel war die Fokussierung auf den Täter. Das ist etwas, was viele Nebenkläger und viele betroffene Angehörige auch genannt haben, die teilweise schon einfühlende, sensible Versuche, die Gedankenwelt des Täters nachzuvollziehen, seine Nennung, die Präsentierung seiner kruden Verschwörungsmythen und antisemitischen Ideologien, die ja teilweise einen sehr, sehr breiten Raum bekommen hat. Die Nebenklägerinnen mussten ja in einem extra Statement ja die Medien darum bitten, nicht noch mehr Raum den Täter dann zu geben und den nicht zu nennen. und stattdessen sich sehr viel stärker dann an die Angehörigen und die Betroffenen zu konzentrieren und deren Geschichten zu erzählen. Dem sind seitdem natürlich einige Medien dann auch gefolgt, aber bei weitem nicht alle.
Einige jüdische Stimmen halten es für unangemessen, dass nach Halle einige Politiker und andere Vertreter der Zivilgesellschaft von einem Anschlag auf uns alle gesprochen haben. Können Sie das erklären? Was ist daran falsch?
Das ist natürlich eine sehr, sehr gut gemeinte Einstellung und eine sehr gut gemeinte Äußerung, die versuchen will, dann eben auch diesen Betroffenen dann zu inkludieren und sich vor allem mit den Betroffenen und Angehörigen zu solidarisieren. Die Tatsache ist allerdings, das darf einfach auch nicht aus den Augen rücken, die Menschen wurden eben nicht zufällig ausgewählt. Es sind nicht einfach zufällige Mitglieder der Gesellschaft, die angegriffen wurden, sondern sie sind angegriffen worden, weil sie in einer antisemitischen Ideologie als das Böse schlechthin kodiert wurden. Solche Aussagen haben zwar eben diese positive Wunsch der Solidarität und den sie dann auch zum Ausdruck bringen, aber haben natürlich dann auch die Gefahr, dass sie
werden dem Problem nicht gerecht,
die dem Problem nicht gerecht werden und auch ein bisschen die Tat entpolitisieren und eben dieses Kernmoment, dass nicht alle gleichermaßen einem Risiko unterliegen, von einem antisemitischen Angriff betroffen zu sein, aus den Augen rücken lassen.
Wie erklären Sie sich das denn? Wieso sich bestimmte antisemitische Stereotype so hartnäckig halten?
Es handelt sich natürlich um sehr viele Stereotype und Chiffren, Denkweisen, die sehr, sehr tief verwurzelt sind innerhalb der Gesellschaft. Und die gesellschaftliche Auseinandersetzung damit war nie umfassend und hat auch wirklich nur punktuell stattgefunden. Es gibt natürlich ein sehr viel stärkeres Problembewusstsein, als das vor Jahrzehnten der Fall war. Und trotzdem ist es dann etwas, was bei vielen Personen gar nicht angekommen ist. Da spielt natürlich dann auch die Familiengeschichte eine Rolle und auch die mangelnde Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Familiengeschichte für das eigene Handeln. Wenn Sie die Umfragen der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft anschauen, ist die Unwissenheit über die Rolle und die Verflechtung der eigenen Familien und der Biografien der eigenen Großeltern, Urgroßeltern in das Massenverbrechen der Shoah, da ist diese Unwissenheit eben sehr, sehr groß. So sind wir dann auch bei der Situation dann angekommen, bei der zumindest ein Drittel der Menschen glaubt, ihre Angehörigen wären im Widerstand gewesen oder hätten Jüdinnen und Juden geholfen, was natürlich einfach rein rechnerisch schon gar nicht geht. Da ist dann natürlich auch keine Notwendigkeit, sich dann mit dem eigenen Handeln dann auch auseinanderzusetzen und mit der Bedeutung von Antisemitismus und menschenverachtenden Ideologien für das eigene Tun auseinanderzusetzen. Und so findet dann auch keine Änderung statt.
Was kann denn die Gesellschaft tun? Was sollte die Gesellschaft tun, um jüdisches Leben in Deutschland, um Juden in Deutschland zu schützen, um sie wirklich in ihre Mitte zu nehmen?
Zunächst mal gibt es dann diese Reflexion, diese ausbleibende Reflexion nachzuholen. Da ist es nie zu früh damit, um damit anzufangen, eigenes Denken zu überprüfen, eigene Praktiken zu überprüfen, auf Stereotype hin, auf antisemitische Ideologien hin, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es einfach sehr wichtig, dann auch echte Solidarität mit Betroffenen zu zeigen. Und diese fängt eben nicht damit an, dass man nach einem antisemitischen Vorfall reflexartig damit dann anfängt zu fragen, ja, wer war das denn? War das denn jetzt ein muslimischer Täter oder eine Täterin? War das ein rechtsextremer Täter oder Täterin? Sondern das ist ja auch eine Art von Abwehrreaktion, weil man sich ja auch damit einfach auch das Thema entledigen kann. Hat ja nichts mit mir zu tun, sondern dass man einfach auch erstmal schaut, wie geht es eigentlich der Person und was kann man dann eigentlich auch tun, damit so etwas dann auch nicht erneut wieder passiert und was kann man aber auch tun, damit es ja auch der Person in dieser konkreten Situation vielleicht auch besser geht. Schließlich, und das ist ja wirklich ganz grundsätzlich, nächstes Jahr wird in Köln der 1700. Jahrestag der Ersterwähnung der jüdischen Gemeinde in Köln genannt. Das heißt, wir haben nachweislich 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik. Dafür zu interessieren und sich damit auseinanderzusetzen, ist etwas, was ebenfalls jede Person dann auch tun kann. Ein stärkeres Interesse einfach auch für die jüdische Community.
So, kommen wir jetzt zum Friedensnobelpreis. Der geht ja etwas überraschend an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Gibt jetzt natürlich viel Lob aus allen Ecken, ist ja auch ohne Frage eine gute Sache, eine sehr gute Sache. Ich hatte allerdings ein paar andere, spannendere Alternativen auf dem Zettel für den Friedensnobelpreis in diesem Jahr. Super Grundlage eigentlich für ein Gespräch mit dem geschätzten ARD-Korrespondenten für Skandinavien, Carsten Schmiester. An Tagen wie diesen wird er den ganzen Nachmittag durch alle ARD-Sender von NDR1 bis B5 aktuell in Bayern geschaltet, immer in 10-Minuten-Slots, um über den Friedensnobelpreis zu reden. Und ich habe natürlich auch einen Slot ergattert. War auch ein super Gespräch mit ihm. Dann war meine Zeit vorbei. Ich habe mich gefreut. Und dann habe ich gesehen, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Was mache ich jetzt? Eine Premiere und hoffentlich eine Ausnahme, weil ich einfach jetzt auf die Schnelle auch keine bessere Idee habe. Ich breche jetzt das Format und sende einfach den Radiobeitrag, den Carsten natürlich auch gemacht hat für uns. Und wenn schon, denn schon, mit klassischer Anmoderation. Also, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das hat das Nobelkomitee in Oslo entschieden. Hören Sie nun den Beitrag von Carsten Schmiester.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program.
Das norwegische Nobelkomitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis für 2020 an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zu vergeben. Das war Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende dieses Komitees. Sie gab die Entscheidung des Gremiums in Oslo bekannt, Corona-bedingt in einem fast leeren Raum vor nur wenigen Journalisten. Erste Reaktionen: überrascht, unspektakulär, aber sicher hochverdient. Das norwegische Nobelkomitee möchte darauf hinweisen, dass die Sicherung der Lebensmittelversorgung nicht nur Hunger verhindert, sondern auch dazu beiträgt, die Chancen auf Stabilität und Frieden zu verbessern. Und das eben nicht nur unmittelbar in von Kriegen betroffenen Regionen, sondern auch da, wo die aktuell wohl größte Bedrohung besonders viele und besonders schwache Menschen treffe. Angesichts der Corona-Pandemie hat das Programm auf eindrucksvolle Weise seine Anstrengungen noch einmal intensiviert. Bis es einen Impfstoff gegen Corona gibt, so die Organisation, sind Lebensmittel der beste Schutz gegen Chaos. Damit hat zum zweiten Mal eine der Favoritinnen, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, den Preis nicht bekommen. Auch nicht die mitfavorisierte Weltgesundheitsorganisation oder US-Präsident Donald Trump, der unter den 211 nominierten Einzelpersonen war, neben 107 nominierten Organisationen. Die vierthöchste Zahl von Nominierungen seit der ersten Preisverleihung 1901. Weitere Favoriten waren ursprünglich das Komitee zum Schutz von Journalisten. Nach knapp überlebtem Giftanschlag auch der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, die Demokratiebewegung in Hongkong, Whistleblower Edward Snowden oder WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Trump waren dagegen von Anfang an keine ernsthaften Chancen eingeräumt worden, auch weil er sich mit Kommentaren zu seiner früh bekannt gewordenen Nominierung immer wieder selbst in die Schlagzeilen gebracht hatte. Im vergangenen Jahr hatte der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed den Preis bekommen. Er wurde ausgezeichnet für seine Anstrengungen für Frieden und internationale Zusammenarbeit und besonders für die entscheidende Initiative zur Lösung des Grenzkonfliktes mit dem benachbarten Eritrea. Der Friedensnobelpreis ist in diesem Jahr mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Das sind umgerechnet gut 950.000 Euro. Er wird als einziger Nobelpreis am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, nicht in Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen. Während die Schweden aufgrund der Corona-Pandemie nur eine im Fernsehen und online übertragene Verleihungszeremonie mit aus ihren Heimatländern zugeschalteten Preisträgern planen, soll es in Oslo wie gewohnt eine Verleihungsfeier geben, allerdings im kleineren Rahmen, mit weit weniger Pomp und Prominenz als üblich. Carsten Schmiester, Stockholm.
Ja, weiß ich selber. Feedback schreiben Sie dieses Mal deshalb besser nicht, und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, freue mich jetzt aufs Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.